Das ist jetzt der dritte Richter, beziehungsweise die Richterin, Deborah, zusammen mit Barak. Barak war kein Richter, er war der Feldherr. Wir haben ja schon gesagt, Gott erwählt sich schwache Gefäße. Jetzt haben wir eine Frau. Othniel war auch ein schwaches Gefäß, war der Jüngste. Ehud war ein Linkshänder. Deborah also eine Frau, zusammen mit einem Feigling namens Barak. Barak heißt der Blitzende, also wie das glänzende Schwert, oder? Blitzend, glänzend. Aber so viele Schwerter gab es damals nicht in Israel und Barak hat vielleicht auch keins mehr gehabt, denn die Kananiter, die waren sehr, sehr klug. Die haben sich gedacht, wir machen es einfach so, wir entwaffnen die Israeliten. Wir entwaffnen sie. Und dann sollen sie kämpfen mit den Mistgabeln und Schaufeln, was sie haben, die Bauern. Die Kananiter waren hoch zivilisiert und waren in der Technik, in den technischen Errungenschaften weit voraus, hatten eiserne Waffen und hatten eiserne Wagen. Die kannten das Schmelzverfahren, das Eisenschmelzverfahren in der damaligen Zeit eine große Neuerung. Ja. Da waren die Israeliten nichts dagegen. Und hier ist eine Frau, eine schwache Frau und ein entwaffneter Barak, ein entwaffneter Feldherr. Vers 1. Die Söhne Israels taten wieder, was böse war in den Augen Jahwes. Und Ehud war gestorben. Und Jahwe verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs der Kanaaniter, der in Hazor regierte. Hazor. Hast du es gefunden? Ganz oben, danke. Ich habe ihn hier. Da. Also das ist jetzt schon im Norden des Landes Israel. Dort regiert der Jabin. Jabin, wisst ihr, was Jabin heißt? Der Intelligente. Einsicht heißt das Wort. Jabin, Einsicht. Wahrnehmungsvermögen, Intelligenz. Also hier das heidnische Hirn, die Kananiter. Sein Feldhauptmann, der hieß Sisera, der Heeroberste Sisera, und er wohnte in Haroshet Goyim. Haroshet Goyim heißt die Steinplastik oder die Holzskulptur der Heiden, so ähnlich wie der Schnitzberg von Gilgal dort. Also die Eingravur der Heiden. Dort hat man also offensichtlich auch feste mit Götzendienst gearbeitet und Schnitzwerke gehabt und so weiter. Und sie waren stolz, ja, auf ihre Sachen, die sie machten. Und die Söhne Israels riefen zu Jahwe, denn er hatte 900 eiserne Wagen. Hier steht es, 900 eiserne Wagen. Und er bedrückte die Söhne Israel 20 Jahre mit Gewalt. Also der Heeroberste von den Wagenkämpfern, von der Panzereinheit der Kanaaniter, dieser Sisera, die waren stark und die haben Israel unterdrückt. Und ihre Stärke war ihr Hirn. Ihre Stärke war sie waren voraus in den Erfindungen, ja, technologischen Errungenschaft. Wir lesen in Kapitel 5, da ist ja, in Kapitel 4 ist die Prosa-Erzählung, das heißt die Geschichtserzählung. In Kapitel 5 kommt dann das Gedicht, das Lied. Und das, was in Kapitel 5 erfahren wir auch noch einiges. Da ist das Lied von Deborah und Barak, sie sangen an jenem Tage und sagten, weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk, preist und segnet Jahwe, hört ihr Könige, horchet auf, ihr Fürsten. Ich will Jahwe singen, will singen und spielen Jahwe, dem Gott Israels. Jahwe, als du auszogst von Seir, als du einherschrittest vom Gebiet Edoms, da erzitterte die Erde, auch troffen die Himmel, auch troffen die Wolken von Wasser, die Berge erbebten vor Jahwe, jener Sinai, vor Jahwe, dem Gott Israels. Hier ist eine Erinnerung an den Sinai und an das Heruntersteigen Gottes auf den Sinai. Das ist hier poetisch dargestellt. Gott zog mit seinem Volk aus vom Sinai durch die Wüste ins verheißene Land und er führte das Volk dann durch die in diese Heidenvölker und er führte das Volk ins Land und sie haben dort Siege eingenommen. Das wird hier poetisch dargestellt. Aber dann heißt es in Vers 6, in den Tagen Shamgars, des Sohnes Anats, in den Tagen Jaels, ruhten die Pfade und die Wanderer betretener Wege gingen krumme Wege. Das heißt, die großen Straßen, die breiten Straßen, die Israeliten sind nicht mehr auf den breiten Straßen gezogen. Man hat diese breiten Straßen verlassen. Man ist irgendwelche Schleichwege gegangen. Es ruhten die Landstädte in Israel, sie ruhten. Das heißt, die Menschen haben sich versteckt, da war alles still. Warum haben sie sich versteckt? Ja, wegen den Kanaanitern. Die Israeliten haben sich gedacht, na lieber wir zeigen uns nirgends und wir gehen nicht auf die Straße dort. Wenn wir irgendwo hingehen, dann gehen wir so irgendwo zwischen den Wäldern. Weil hier waren die Kanaaniter die Herren. Die Herren im Lande. Da war dieser Jabin. Jabin übrigens war der Jabin der Zweite. Das war nicht Jabin der Erste. Der hatte nämlich schon einen Opa oder Vater, ich weiß nicht, jedenfalls einen Vorfahren, der hieß Jabin der Erste. Und den kennen wir aus dem Buch Josua. Das müssen wir jetzt noch lesen. Josua Kapitel 11, da ist nämlich dieser König von Hazor, der Vater oder Großvater des jetzigen Königs von Hazor. Und er heißt auch Jabin. Das war bei den heidnischen Königen öfters so, dass sie die Söhne auch so genannt hatten wie sich selber. Also hier Jabin der Erste, Josua 11, Vers 1. Jabin der Erste, es geschah, als Jabin, der König von Hazor, es hörte, sandte er zu Jobab, den König von Madan, und zum König von Shimron und zum König von Akshaf. Und zu den Königen, die nördlich im Bergland waren und in der Ebene südlich von Kinnerot, im Genezareth, und in der Niederung und im Hügelgebiet und von Dor im Westen. Und zu den Kanaanitern im Osten und im Westen und zu den Amoritern und zu den Hethitern und zu den Perizzitern und zu den Jebusitern im Bergland und zu den Hebitern am Fuß des Hermon im Lande Mizpah. Und sie zogen aus, sie und all ihre Lager mit ihnen, ein großes Volk wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge und sehr viele Pferde und Wagen, Eiserne natürlich, oder? Wagen, um zu kämpfen. Gegen wen? Gegen Israel. Gegen Josua. Vers 5. Alle diese Könige trafen zusammen und kamen und lagerten miteinander am Wasser Merom, um mit Israel zu kämpfen. Und Jahwe sagte zu Josua: Fürchte dich nicht. Der König von Jabin hat Angst bekommen, oder? Und dann hat der Jabin überall hingesandt und hat die ganzen Kanaaniter zusammengesammelt und gesagt: Jetzt müssen wir kämpfen. Jetzt geht's los gegen die Israeliten. Und der Herr sagt zu Josua: Josua, fürchte dich nicht. Keine Angst. Keine Angst. Fürchte ich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit will ich sie allesamt erschlagen vor Israel hingeben. Ihre Pferde sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. So viel halt noch Holz dran ist an diesen eisernen Wagen. Ja. Mit Feuer verbrennen. Und Josua und alles Kriegsvolk mit ihm kam plötzlich über sie am Wasser Merom und sie überfielen sie. Und Jahwe gab sie in die Hand Israels und sie schlugen sie und jagten ihnen nach bis Sidon, der großen Stadt, und bis Misrephot-Mayim und bis in die Talebene von Mizpeh im Osten. Und sie schlugen sie, bis ihnen kein Entronnener mehr übrig blieb. Und Josua tat ihnen, wie der Herr ihm gesagt hatte, ihre Pferde lähmte er und ihre Wagen verbrannte er mit Feuer. Ein herrlicher Sieg, oder? Ein herrlicher Sieg über Jabin und die Kanaaniter mit ihrer Überlegenheit. Aber der Herr hat sie alle in die Hand Josuas gegeben. Das war die erste Etappe der Eroberung dieser Kanaaniter. Der transzendente Herr Himmels und der Erde stieg herunter vom Sinai. Und er zog mit. Dieser Herr hat Israel die Gesetze gegeben durch Mose. Und der Herr war an der Spitze des Heeres der Israeliten. Und sie kamen in das Land hinein. Und dort im Land Kanaan waren diese brillanten, hochwissenschaftlichen Völker, aber verfinstert in ihrem Denksinn in Bezug auf Gott. Verfinstert in Bezug auf Gott, durch die Unwissenheit, die in ihnen war. Und die Könige des Landes tobten und sie trachteten, sie rotteten sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Josua. Da haben sie sich zusammengerottet, da haben sie gekämpft. Wisst ihr, in der Apostelgeschichte haben wir auch sowas. Da sind die Apostel zusammen und dann beten sie, Kapitel 4. Und dann beten sie und dann erinnern sie sich an Psalm 2. Und dort in Apostelgeschichte Kapitel 4 lesen wir, Apostelgeschichte 4. Vers 24. Du unumschränkter Herrscher, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was in ihnen ist, machte durch den Mund Davids, deines Knechtes, der durch den Mund Davids, seines Knechtes, sagte: Warum empörten sich die Völker und unternahmen die Volksscharen Vergebliches? Es taten sich zusammen, die Könige der Erde und die Obersten waren zusammengekommen mit dem Ziel oder gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, seinen Jesus. Das ist die andere Schlacht, oder? Da haben sie sich alle zusammengerottet gegen Jahwe und seinen Gesalbten Jesus. So wie damals im Alten Testament sie gegen Josua, gegen den Herrn und gegen Josua sich zusammengerottet haben. Das war die erste Etappe. Ja, wahrlich, zusammengekommen sind sie gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, der Herodes und Pontius Pilatus, zusammen mit denen von den Völkern, von den Heiden und mit den Volksscharen Israel, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss im Voraus bestimmte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten mit aller Freimütigkeit zu reden dein Wort. Merkt ihr, hier ist auch ein Kampf. Da war die große Etappe durch Josua, durch Jesus Christus, die große Etappe, die erste Schlacht, die eigentliche Schlacht. Aber dann waren die Israeliten da, die gläubigen Israeliten, die Apostel und die anderen, die sie jetzt zum Glauben gekommen waren. Und jetzt ging die Schlacht weiter. Und genauso haben wir es hier wieder im Buch der Richter. Einerseits Josua, das war die erste Etappe, da war der große Kampf. Und dann jetzt die zweite Etappe der Eroberung, Jabin der Zweite. Die einst besiegte Macht hat sich wieder aufgemacht, obwohl die großen Schlachten gekämpft waren, aber jetzt sollte also Israel sollte alle für alles einnehmen, aber sie haben es nicht getan und die Feindesmacht wieder aufleben. Der Herr hat diese Feinde belassen, und weil Israel den Göttern nachlief. Und jetzt kommen diese Kanaaniter unter Jabin dem Zweiten. Ja, also welch trauriger Zustand des Volkes. Die Wege sind leer, die Städte ruhen, alle verstecken sich und Israel ist in großer Angst. Es waren nicht mehr so viele Soldaten, wie sie schon hatten. 40.000 Soldaten waren übrig geblieben, aber keine Waffen, kein Schwert, kein Schild stehen ihnen zur Verfügung gegen die 900 Panzer Jabins. Woher wissen wir, dass sie gar keine Waffen hatten? Wir brauchen nur weiterlesen. Kapitel Richter, Kapitel 5. Und dort steht es. Richter, Kapitel 5. Vers 8. Israel erwählte neue Götter. Da war Kampf an den Toren. Wurde wohl Schild und Lanze gesehen unter 40.000 in Israel? 40.000 Soldaten ohne Schild und ohne Lanze. Was wollen die machen gegen so eine Übermacht des Feindes? In Angst und Schrecken, das Volk Gottes in Angst und Schrecken. Welches Armutszeugnis, oder? Hier, die sollten in das Land gehen, sollten dort ein Zeugnis von der Kraft Gottes werden und jetzt verstecken sie sich überall und haben keine Waffen. Keine Gemeinschaft. Jeder kochte seine eigene Suppe und geht krumme Wege, also verborgene Wege. Zersplitterung des Volkes. Das ist eine große Gefahr, oder? Wenn Gottes Volk nicht mehr zusammenkommt, sondern jeder geht so seinen eigenen Weg. Die Gemeinde Jesu ist auch gefährdet heute. Paulus schreibt davon im Epheserbrief, dass auch das neutestamentliche Volk Gottes in Gefahr ist durch falsches Denken der Heiden, durch falsches heidnisches Denken eingeschüchtert zu werden, durcheinandergebracht zu werden. In Epheserbrief, in Kapitel 4, schreibt der Apostel Paulus, dass wir nicht mehr Unmündige sein sollen. Hin und her geworfen, Epheser 4, Vers 14. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit, zu listigem Irrtum. Der Irrtum ist listig, der ist nicht offensichtlich, der ist verborgen. Ja? Aber man ist hin und her geworfen von irgendwelchen Lehren und man zersplittert sich. Gottes Volk geht auseinander. Jeder kocht seine eigene Suppe. Aber da steht im Epheser 4, steht, dass der Herr Jesus Gaben gegeben hat. In Epheser 4, Vers 7 ist davon die Rede. Ich muss hier ein bisschen ins Neue Testament gehen, weil in Richter Kapitel, wir kommen darauf hin, Richter Kapitel 5 ist ein Hinweis auf Epheser 4. Wir kommen gleich noch darauf hin. Also Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns wurde die Gnade Gottes gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum sagt er, als er in die Höhe aufgestiegen war, führte er die Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Habt ihr das? Epheser 4, Vers 7 und Vers 8. Da ist es eine Parallele zu Richter 5. Wir werden das gleich sehen. Das Volk Gottes wird zerstreut, wird durcheinandergebracht durch irgendwelche falschen Lehren, durch irgendwelches heidnisches Denken. Und der Herr Jesus aber hat vorgesorgt, er hat den Menschen Gaben gegeben. Jedem Einzelnen wurde die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, darum steht schon in der Schrift geschrieben, als er in die Höhe aufstieg, führte er Gefangenschaft gefangen und gab den Menschen Gaben. Das ist ein Zitat aus Psalm 68, Vers 19. Und Psalm 68, Vers 19 ist eine Parallele zu Richter 5. Vers 12 dort. Führe gefangen deinen Gefangenen. Also, als er hinaufgestiegen war, führte er die Gefangenschaft gefangen. Jesus hat seine Gefangenen gefangen genommen, oder? Jesus hat Menschen genommen aus der Erde und hat sie in seine Gefangenschaft genommen. Paulus sagt, ich bin ein Gefangener Jesu Christi. Und er ist stolz darauf. Ich bin ein Gefangener des Herrn. Und der Herr Jesus ist also in den Himmel aufgefahren und dann hat der Herr Jesus eine große Schar von Gefangenen für sich gefangen. Und dann hat er und hat den Menschen Gaben gegeben. Bist du auch ein Gefangener von dem Herrn Jesus? Dann sei glücklich. Beim Herrn Jesus gefangen zu sein, es gibt nichts Besseres. Lieber beim Herrn Jesus, als beim Satan gefangen zu sein. Oder? Hat den Menschen Gaben gegeben, seinen Gefangenen nämlich. Ja? Hat er Gaben gegeben. Paulus war so ein Gefangener. Und da hat er Gaben gegeben. Aber das, er stieg auf, was ist es anders, dass er zuerst auch herniederstieg? Ja, wenn man raufgesteigt, dann muss man vorher runtersteigen, ist klar. Zu den niederen Teilen der Erde. Der, der herniederstieg, ist derselbe, der auch aufstieg über alle Himmel, damit er alles füllte. Also der Herr Jesus kam zuerst herunter und dann stieg er wieder hinauf und hat alles gefüllt. Und er selbst gab die einen zu Aposteln, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern. Hier sind die Gaben. Begabte Menschen und die Menschen wiederum sind als Gabe der Gemeinde gegeben. Also da ist irgendein Hirte, Gott gibt ihn der Gemeinde. Da ist irgendein Apostel, Gott gibt ihn der Gemeinde. Da ist ein Prophet und ein Evangelist, ein Hirten und ein Lehrer. Gott gibt all diese Leute der Gemeinde damit, wozu? Damit Gottes Volk bewaffnet wird. Denn die brauchen Waffen. Was willst du ausrichten gegen die Kanaaniter ohne Waffen? Aber es sind andere Waffen. Also Vers 12, wozu hat er die Gaben gegeben? Zum Zweck der Zurüstung. Hier steckt das Wort Rüstung drinnen, oder? Zurüstung, Ausrüstung. Zum Zweck der Zurüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, zum Bauen des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen mögen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Manne, zum Größenmaß der Fülle des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen, von jedem Wind der Lehre, umhergetrieben durch die Betrügerei der Menschen und so weiter. Also der Herr Jesus Christus hat den Menschen Gaben gegeben, damit die Gemeinde aufgebaut wird, damit sie sich nicht zersplittert und damit die Gemeinde zugerüstet wird, damit sie fähig ist, zum Kampf. Der Gegner ist hier nicht das Fleisch. Der Gegner ist hier das Denken. Es geht hier um Lehre. Und in der Welt wird viel gelehrt. Lasst euch nicht einfangen durch die Philosophie der Menschen. Paulus sagt das in Kolosser 2. Oder lasst euch, seht zu, dass niemand euch als Beute wegführe durch Philosophie und Lehren, Betrug und Überlieferung der Menschen. Philosophien in der Welt. Da ist einer, der studiert. Und dann hört er, ja, also das ist wissenschaftlich so klar erwiesen, dass die Welt durch Evolution entstanden ist. Und studiert Biologie oder irgendetwas, Geschichte. Und dann kommt er durcheinander. Ja, aber in der Bibel steht doch Adam und Eva und so weiter. Und dann lachen alle Studenten. Dann lachen sie, weil da ist einer, der glaubt noch an Adam und Eva. Und dann steht man da und fühlt sich als dumm und dümmer und noch dümmer, oder? Das sind die gescheiten Kanaaniter und ich stehe da als nichts. Ist das ein Kampf? Der Feind hier ist nicht das Fleisch, sondern das heidnische Denken. Da ist der Feind sehr aktiv in den Kreisen, wo die Leute das Gehirn anstrengen, ja, in der Schule. Und er will das Denken von der Wahrheit weglenken. Aber was sagt Epheser 4, Vers 17? Dies sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Heidenvölker wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes, in Nichtigkeit ihres Denkens. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Also der Feind, der Satan, arbeitet mit Verdunkelung. Verdunkelung der Wahrheit, Verdunkelung durch Unwissenheit, mangelndes Licht. Aber wir müssen ja zurück zum Richterbuch. Wie kam es denn so weit, dass die Kanaaniter, dass die Kanaaniter so herrschen konnten und dass die Israeliten so jämmerlich elend hier dastehen. Sie taten, was böse war in den Augen des Herrn, haben wir gelesen in Kapitel 4, Richter 4. Ehud war gestorben. Und das ist sehr leicht, oder? Dass unsere Gedanken weggezogen werden von der Einfalt Christus gegenüber. Sehr leicht geschieht es, dass durch irgendwelche Dinge unsere Gedanken weggezogen werden. Paulus beschreibt davon im 2. Korintherbrief, in Kapitel 11, 2. Korinther 11, ich eifere für euch um Gottes Eifer. Ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als keusche Jungfrau vor Christus hinzustellen. Kapitel 11, Vers 3. Ich fürchte aber, dass die Schlange, so wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, vielleicht euer Denken von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt wird. Also 2. Korinther 11, Vers 3. Das Denken, der Satan will unser Denken von Jesus Christus abwenden, und zwar von der Einfalt und Reinheit, Lauterkeit gegenüber Christus, Christus gegenüber. Also die Gefahr ist da, dass unsere Sinne, unser Denken abgelenkt wird. Internet, heute ein ganz gutes Mittel. Oder man kann sich alles aus dem Internet holen, ja, richtig. Und dann holen sich die Christen irgendwelche Lehren aus dem Internet. Ja, man sucht irgendwas, einen Kommentar, und geht ins Internet und dann holt es, und dann findet er das und jenes, und man braucht ja nur googeln und man hat es schon. Es ist ja ganz kurz, der Weg ist ganz kurz, um sich das alles zu holen. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber wir sollen wissen, dass vieles zweitrangig und drittklassiges im Internet zu finden ist und nicht immer das Beste. Und dann hat man gleich irgendeine Lehre, man schnappt es auf und es wird dann verbreitet. Man hat es nicht wirklich geprüft an der Bibel. Und so wird dann wieder von der Wahrheit weggelenkt. Oder das Denken der Heiden, Wissenschaft ist alles, oder? Wissenschaftsgläubigkeit. Also Jahwe verkaufte sie in die Hand Jabins, des Klugen, des Intelligenten, des Königs der Kanaaniter, der in Hazor regierte. Und jetzt kommt Deborah, Vers 4. Deborah, die Frau Lapidots. Also wir haben ja schon gesagt, hier ist eine Frau, das verwundert einem, dass Gott hier eine Frau beruft als Richterin. Sie richtete Israel in jener Zeit. Und man fragt sich, wo sind denn die Männer? Der Lapidot, das war ihr Mann, das war eine Lampe. Steht da, Lapidot, die Lampen. Das ist die Bedeutung. Fackeln, Lampen. Mehrzahl von Lampen. Von Lampe. Lapidot. Deborah war fleißig. Deborah die Biene. Die Fleißige, die Arbeitsame. Die war tätig. Aber was haben die Männer getan? Nichts. Eine Lampe. Was macht die Lampe? Nichts. Die steht einfach da. Schon interessant, diese Namen in der Bibel. Übrigens, wenn ihr Namen, es ist eine Hilfe gewesen für mich, es gibt gute Namenslexika, man kann sie auch im Internet finden, wenn man weiß, wo man suchen muss. Abraham Meister, das Namenslexikon, sehr gutes Buch, das gibt es jetzt auch schon im Internet, wer es will, kann es von mir haben, ich habe es als Word-Datei einfach umfunktioniert, und das ist eine große Hilfe, oder vielleicht findet man noch eins, manchmal ist es gut, man hat zwei Namenslexika, weil da hat man, kann man mal vergleichen, manchmal ist die Namensdeutung nicht ganz so sicher. Man kann sich also auch da informieren, und das ist eine Hilfe, solche Namen anschauen. Wir wollen nicht zu viel hineinlesen in die Namen, natürlich nicht, aber ist interessant, Gott verwendet Namen, und die Deborah heißt nicht umsonst Deborah, die heißt so, weil Gott wollte, dass sie so heißt. Und sie war eine emsige, wie eine Biene. Also, Deborah, das ist natürlich gleichzeitig eine Anklage an die Männer. Die Männer, die hätten da sein sollen jetzt, oder? Aber die Führer fehlten. Führer fehlten in Israel. Dann hat Gott Deborah geholt. Sie wohnte unter der Deborah-Palme, zwischen Rama und Bethel auf dem Bergland Ephraim. Und die Söhne Israels gingen zu ihr hinauf zum Gericht oder zur Rechtsprechung. Sie sandte hin und ließ Barak, den Sohn Abinoams von Kedesh Naphtali, rufen. Also der Barak wohnt in Naphtali, im Galiläa. Und sie sagte zu ihm, hat nicht Jahwe, der Gott Israels, geboten, gehe hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Kindern Naphtali und von den Kindern Sebulon. Ich werde Sisera, den Herr obersten Jabins, zu dir heranziehen an den Bach Kishon, samt seinen Wagen, hier haben wir wieder die Wagen, und seiner Menge, und ich werde ihn in deine Hand geben. Hier kommt also eine ganz klare Prophetie. Deborah war hier nicht, also auch, war hier nicht nur Richterin, sondern auch Prophetin. Hier kommt eine Prophetie an Barak, er soll zum Berg Tabor ziehen. Der Berg Tabor, das heißt, dann kennen wir, das ist hier da, dieser bekannte Berg, hier im Lande Naphtali, beziehungsweise Sebulon. Und dort soll er hinziehen, auf den Berg hinauf. Ja, die ist natürlich schön, oder? Weil die Israeliter, die Kanaaniter, was wollen die Kanaaniter mit Wagen auf dem Berg oben? Ja, da, auf dem Berg kann man mit Wagen nicht kämpfen. Gut, also zieh auf den Berg. 10.000 Soldaten mit dir. Und was jetzt? Barak sagte zu ihr, wenn du mit mir gehst, dann gehe ich. Barak, der Blitz, mit dem blitzenden Schwert, das er nicht hatte, ohne Waffen und Spieß. Ich gehe, ich traue mich nicht. Wenn du mit mir gehst, dann gehe ich. Wenn du aber nicht mit mir gehst, so gehe ich nicht. Also, das ist eine eigenartige Interpretation von Gehorsam. Findet ihr nicht auch? Ist das Motto, nach welchem wir dem Herrn dienen sollen? Ich diene dem Herrn nur, wenn der andere auch. Ist das Motto des Dienstes? Kann Gott viel anfangen mit uns, mit solchen Menschen? Dient der Sklave nur dann, wenn der Mitsklave auch dabei ist? Der Sklave tut doch, was der Herr sagt, egal was die anderen Sklaven tun. Man soll nicht nach links und rechts schauen, besonders in einer Zeit, wo Jabin regiert und das Denken verdunkelt. Einige haben es erkannt, wie Deborah, und Barak merkt jetzt auch, was gespielt wird, was los ist, und er sollte handeln, aber er hat Angst. Aber Gott ist gnädig, Gott lässt ihn nicht sitzen. Sie sagte, ich will gewiss mit dir gehen, nur dass es nicht dein Ruhm sein wird auf dem Wege, den du gehst. Denn in die Hand einer Frau wird Jahwe den Sisera verkaufen. Eine andere Frau wieder, oder? Eine andere, die nicht geschlafen hat, die Jael, von der werden wir später dann lesen. Deborah machte sich auf und ging mit Barak nach Kedesh. Ja, wisst ihr, es ist interessant, in Kapitel 5 kommt ja dieses Gedicht, da singen sie dann. Und da heißt es in dem Gedicht in Vers 2, in Kapitel 5, Vers 2, weil Führer führten in Israel, fragt sich, welche Führer denn? Barak nicht. Weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk, Barak nicht. Barak ging nicht freiwillig, oder? Und Barak hat nicht geführt. Aber die Deborah, und sie war bereit. Weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk, preist den Herrn. Hört ihr Könige, horcht auf ihr Fürsten. Ja, ich will dem Herrn singen und spielen im Gott Israels. Gott möchte solche, die ihm freiwillig dienen, sagen, Herr, gerne, ich bin da, ich bin bereit. Interessant, dass Gott gerade diesen Barak dann doch noch als Glaubensheld aufführt in Hebräer 11. Also Gott ist sehr gütig, gnädig, am Anfang sehr zaghaft, aber schlussendlich, der Herr verwendet ihn in seiner Gnade. Ja, wenn du mit mir gehst. Sie ziehen dann hinauf. Ah, ich wollte das noch lesen, in Kapitel 5 waren wir, Vers 9 noch einmal, Vers 9 noch einmal. Zweimal wird es wiederholt dort, Kapitel 5, Vers 9. Mein Herz gehört den Führern Israels, denen, die sich freiwillig stellten im Volk, preist dem Herrn. Also was zählt, ist der Einsatz, ist die Hingabe der Freiwilligen. Gottes Schwache ist stärker, als die Menschen sind. Gottes schwache Leute sind stärker als der Feind mit den 900 Eisenwagen. Also gut, jetzt zurück. Barak liest also jetzt die Leute zusammenrufen. Wir sind in Richter Kapitel 4, Vers 10. Barak ließ Sebulon und Naphtali nach Kedesh zusammenrufen und ihm nach zogen 10.000 Mann hinauf. Auch Deborah zog mit ihm hinauf. Eber aber, der Keniter, hatte sich von den Kenitern, den Kindern Hobabs, des Schwagers Moses, getrennt und er hatte seine Zelte aufgeschlagen bis an die Terebinte in Zaanayim, das neben Kedesh liegt. Also dort in der Nähe von Tabor. Ja, so. Zaanayim, hier haben wir es, oder? Gut, es ist schon ein Stück entfernt, aber da ist der Tabor und hier ist Zaanayim, oder? Es sind schon einige Kilometer. Wie viel sind es? 10 Kilometer, oder? Nicht ganz, vielleicht. Vielleicht, ja, doch, etwa 10 Kilometer entfernt. Jedenfalls dort wohnt die Jael, die Keniterin. Das wird so in Klammer gesagt. Das braucht er später. Vers 12. Und man berichtete Sisera, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf dem Berg Tabor hinaufgezogen wäre. Und Sisera ließ alle seine Wagen zusammenrufen, 900 eiserne Wagen und alles Volk, das bei ihm war, von Haroshet Goyim zum Bach Kishon. Und Deborah sagte zu Barak, mach dich auf, denn dies ist der Tag, an dem Jahwe Sisera in deine Hand gegeben hat. Ist nicht Jahwe ausgezogen vor dir her? Also jetzt kommt der Sisera, nimmt alle seine Soldaten und alle seine Wagen. Und er denkt sich, das wird jetzt ein schönes Schlachtfeld werden, das wird ein leichtes Spiel. Und jetzt kommt noch dieser törichte Befehl, zieh runter in die Ebene. Barak stieg vom Berg Tabor hinab, 10.000 Mann und ihm nach. Jetzt ist der Barak da oben am Berg und man denkt sich, da ist er sicher vor den Wagen. Und jetzt kommt dieser Befehl, dieser haarsträubende Befehl durch Deborah, die Frau, die sagt ihm, er soll runterziehen ins Tal. Ein absoluter Selbstmord. 900 Wagen. Frontalangriff. Dort, wo die Kanaaniter am stärksten sind, oder? Auf der Ebene. Dort haben sie ihre Wagen, da können sie den Vorteil mit den Wagen ausnützen. Und auf der anderen Seite stehen die Israeliten mit ihren, weiß nicht, Holzstecken und Holzgabeln. Weiß nicht, jedenfalls unbewaffnet. Sisera lächelte und reibt sich die Hände. Der Kampf wird nicht lange dauern. Aber Deborah stand in Kontakt mit dem Herrn. Und diese Taktik, die erscheint als große Torheit. Aber was eine große Torheit ist, erweist sich als gewaltige Weisheit. Dass die Torheit Gottes ist weiser als die Weisheit der Menschen. Also zieh runter. Jetzt zieht er runter mit seinen 10.000 Mann. Und was macht der Herr? Der Herr verwirrte Sisera und alle seine Wagen und das ganze Heerlager durch die Schärfe des Schwertes vor Barak her. Und Sisera stieg vom Wagen herab und floh zu Fuß. Warum denn zu Fuß? Wir müssen Kapitel 5 lesen. Wir müssen Kapitel 5 schauen. Warum flieht denn der Sisera zu Fuß, wenn er lauter eiserne Wagen hat? Habt ihr es warum? Da kam ein Regenguss. Und was macht man mit Wagen, wenn alles nur noch Schlamm ist? Ja. Kapitel 5. Der Herr selbst stieg herab und kämpfte, oder? Hat jemand den Vers? Jetzt finde ich gerade die Verse nicht. Ja, danke. Also, was jetzt geschah, war ein Kampf vom Himmel her. Ja? Also vom Himmel her kämpfte Gott. Ich möchte schon weiter vorne lesen, deshalb habe ich gezögert. Danke. Vers 4. Jahwe, als du auszogst, da erzitterte die Erde, auch troffen die Himmel, auch troffen die Wolken von Wasser. Da troffen die Wolken von Wasser. Und später dann lesen wir also von diesen Bächen. Ja, es entstehen lauter Bäche. Das Kishon-Tal ist ja eigentlich ein trockenes Tal. Der Kishon-Fluss diese Flüsse sind meistens ausgetrocknet im Sommer, und wenn dann ein großer Regenguss kommt, dann verwandelt sich das alles schnell in einen Bach. Und da stecken jetzt die Kanaaniter mit ihren Wagen fest. Und die Israeliten haben leichtes Spiel. Der Herr kämpft, und es gab dann noch Hagel, ja? Vers 20, vom Himmel her kämpften, von ihren Bahnen aus kämpften die Sterne mit Sisera. Ah, da kommt der Kampf eigentlich her. Die Sterne kämpfen, ja. Also der Himmel kämpft, ja. Der Bach Kishon riss sie hinweg. Der Bach der Vorzeit, der uralte Bach. Der Bach Kishon, du meine Seele, tratest die Starken nieder. Da kommt Gott und tritt sie nieder. Da stampften die Hufe der Pferde vom Rennen ihrer Gewaltigen. Also der Herr hat gekämpft, der Herr selbst stieg herab, die Ebene verwandelt sich in einen Schlammsee und es kommt zu einem großen Sieg. Jetzt nützt die große technische Überlegenheit der Kanaaniter, nützt ihnen gar nichts. Das Schwache Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Entweder heißt es hier, entweder haben sie das Schwert ihnen abnehmen können, oder es heißt, es ist einfach ein normaler Ausdruck für Kampf, die haben einfach dann doch gekämpft. Wir haben jedenfalls Schilde und Lanzen gab es keine, vielleicht waren doch noch einige Schwerter da, das weiß ich nicht, aber die großen Waffen gab es kaum mehr, das haben wir ja vorher gelesen in Vers 8. Also ich weiß es nicht genau. Also entweder gab es doch noch einige Waffen an Schwertern, aber was helfen Schwerter, wenn man gegen solch eine Übermacht mit Wagen zu kämpfen hat? Also entweder hatten sie doch noch irgendwelche Schwerter, oder ist es einfach so ein Ausdruck durch die Schärfe des Schwertes? Das heißt, also sie kamen dann um durch Tod. Dann haben sie die Schwerter wahrscheinlich konnten sie die Waffen den im Schlamm steckenden Soldaten abnehmen. Das weiß ich nicht. So oder so. Also das Schwache Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Wir kennen das aus 1. Korinther 1, oder? Dort ist die Rede davon, von dieser Schwachheit. Und gerade in der Auseinandersetzung mit den Heiden ist es sehr wichtig, dass wir nicht mit den gleichen Waffen kämpfen wie die heidnischen Kanaaniter, sondern dass wir mit Gott kämpfen. Dort heißt es, das Wort vom Kreuz ist Torheit denen, die ins Verderben gehen. 1. Korinther 1, Vers 18. Eine Torheit, was ist denn unsere Botschaft? Wir verkündigen eine eigenartige Botschaft, oder? Von einem getöteten Messias, der für unsere Sünden gestorben ist. Und gerade das ist unsere Kraft. Das Wort vom Kreuz, die Verkündigung vom Kreuz, ist eine Torheit denen, die ins Verderben rennen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und einige von ihnen hören und werden gerettet. Viele werden nicht gerettet werden. Es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten, den Verstand der Verständigen hinwegtun. Wo ist der Weise? Wo ist der Schriftgelehrte? Wo ist der Disputierer dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn da in der Weisheit Gottes die Welt Gott nicht durch Weisheit kannte, gefiel es Gott wohl, die Glaubenden zu retten durch die Torheit der Verkündigung. Eine einfache Verkündigung. Die Juden wollen Zeichen, die Griechen wollen Weisheit. Aber wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Vers 25, das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen sind, weil das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen sind. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele mit Können, nicht viele von Geburt vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott sich erwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das von Geburt Niedrige der Welt und das Verachtete erwählte sich Gott. Das, was nicht etwas ist, damit er das, was etwas ist, zunichte mache. Damit sich kein Fleisch vor Gott rühme. Das ist, damit nicht wir den Ruhm bekommen. Schwachheit. Gott gebraucht schwache Elemente, schwache Menschen, Gott gebraucht schwache Werkzeuge. Und unsere Verkündigung geschieht auch in Schwachheit. Aber, und es ist eine Verkündigung, die nach menschlichen, weltlichen Maßstab gemessen nichts Besonderes ist, eine Torheit. Aber das ist unsere Stärke. Also, zurück zu Richter. Vers 12, Kapitel 5, Vers 12. Wach auf, Deborah. Kapitel 5, Vers 12. Wach auf, Deborah. Wach auf. Sprich ein Lied. Interessant hier. Sprich ein Lied. Nicht sing ein Lied. Sprich ein Lied. Warum? Weil die Worte sind das Wichtige beim Lied, oder? Dass die Worte vernommen werden. Dass der Text ist das Entscheidende. Nein, wir sprechen Lieder. Natürlich verbinden wir sie mit Melodien. Aber das Wichtigste ist das Wort beim Lied. Sprich ein Lied, mach dich auf, Barak, und führe gefangen deine Gefangenen, Sohn Abinoabs. Nimm die, die dich gefangen geführt haben, gefangen. Jetzt nimm diese als deine Gefangenen. Oder? Brauchst sie nur noch nehmen. Im Psalm 68 wird das dann ausgeführt. Dieses Lied der Deborah und des Barak. Nimm gefangen deine Gefangenen. Wie nehmen wir sie gefangen? Durch das Wort Gottes. Auf der einen Seite sind die listig ersonnenen Irrtümer des Feindes, die Listen und falschen Lehren. Und auf der anderen Seite haben wir das Wort Gottes. Wie können wir Menschen gefangen führen für Jesus? Nur durch das Wort Gottes. Wir brauchen nicht alle möglichen Tricks anwenden. Wir müssen schauen, dass die Menschen mit dem Wort Gottes konfrontiert werden, mit ihnen Bibel lesen. So wird der Herr seine Gefangenen bekommen. Vers 13, dann zog hinab ein Überrest der Mächtigen des Volkes. Jahwe zog zu mir herab unter den Heiden. Von Ephraim zogen hinab, deren Stammsitz bei Amalek ist, hinter dir her, Benjamin, unter deinen Völkern. Von Makir zogen hinab die Führer und von Sebulon, die den Feldherrnstab halten. Und meine Fürsten in Issachar waren mit Deborah. Und Issachar gleicht Barak. Und er wurde seinen Füßen nach ins Tal gesandt. Hier haben wir es. Runtergeschickt ins Tal, oder? Zu Fuß. An den Bächen Rubens. Da waren große Beschlüsse des Herzens, großes Überlegen, ja, was sollen wir machen? Sollen wir auch in den Krieg ziehen? Warum bliebst du zwischen den Hürden, das Flöten bei den Herden zu hören? Aber wir bleiben lieber beim Schafehüten und nur ein bisschen Flöten spielen. Während die Ephraimiter und die von Naphtali und von Zebulon und Issachar, die haben gekämpft. Aber Ruben sitzt da beim Bach und bei den Schafen, spielt Flöte. An den Bächen Rubens waren große Beratungen des Herzens. Ja, ganz lange haben sie überlegt, aber getan haben sie nichts. Bei dem Meckern der Schafe blieben sie, oder? Ja, aber wir haben ja zu tun, wir müssen unserem Beruf nachgehen, oder? Wir müssen unserem Beruf nachgehen. Wir sind Hirten. Wir haben keine Zeit zum Kämpfen. Gibt es Parallelen heute? Der Beruf ist gut, aber er darf uns nicht auffressen. Um diese Welt und um das Denken der Welt, da geht eine Schlacht. Und der Herr kämpft und wir sollen mitkämpfen. Aber die Rubeniter, die waren keine Führer. Wisst ihr, der Ruben, der war noch nie ein Führer. Der war zwar der Älteste von den Söhnen Jakobs, aber geführt hat er nie. Und das haben seine Nachkommen auch nicht. Geführt haben sie nie. Der Ruben, der hat damals, als der Josef verkauft wurde, da hätte er kämpfen sollen, oder? Wo war er? Wo war Ruben, als Josef verkauft wurde? Bei den Schafen. Man muss ja seinem Beruf nachgehen, oder? Der war nicht da. Als Josef verkauft wurde, hat der Ruben gefehlt. Als er dann zurückkommt, sagt er, wo ist der Josef? Wo ist der Josef? Sagt er, ah, der ist weg, sagen die anderen Brüder. Den haben wir verkauft. Ruben war bei den Schafen. Hier ist er auch bei den Schafen. Wir brauchen heute Führer, die sagen, wir wollen uns einsetzen für die Sache des Herrn. Und koste es, was es wolle. Wo sind die Männer? Ein paar Frauen sind da. Jael, Deborah. Aber wo sind die Männer? Gilead. Was ist mit Gilead? Gilead ruhte jenseits des Jordan. Vers 16. Gilead ruhte jenseits des Jordan. Was hat er gemacht? Ja, wir müssen ein bisschen ausruhen. Aber jetzt ist nicht Zeit zum Ausruhen, jetzt ist Zeit zum Kämpfen gegen Jabin. Aber der Gilead, der ruht, das ist auch ein Rubeniter dort, oder? Im Ostjordanland. Gad, Ruben und halb Manasse. Und Dan, warum weilte er auf Schiffen? Der Dan, der tut inzwischen Schiffe fahren, während gekämpft werden sollte. Er geht auf Urlaub. Asser blieb am Gestade des Meeres. Die gehen fischen. Und an den Buchten ruhte er. Während die anderen kämpfen, tun sie nichts. Die haben nicht erkannt, wie viel auf dem Spiel stand. Sebulon ist ein Volk, das seine Seele dem Tod preisgab. Hier hast du die andere Seite. Sebulon ist ein Volk, das seine Seele dem Tode preisgab. Die haben gesagt, mit Todesverachtung, wir kämpfen. Koste es, was es wolle. Auch Naphtali, auf den Höhen des Feldes. Naphtali nahm die schwierigste Stellung ein dort, oder? Dort beim Tabor war er mit Barak. Naphtali war dabei und ist dann runter ins Tal, mitten in die Höhle des Löwen. Und das hat Gott fasziniert, wenn Menschen ihr Leben aufs Spiel setzen für den Herrn. Vers 19, Könige kamen, sie kämpften. Da kämpften die Könige Kanaans, Paita Anak, an den Wassern Megiddos. Beute an Silber trugen sie nicht davon. Von den Himmeln her kämpften, von ihren Bahnen aus kämpften die Sterne, also Gott kämpfte. Der Bach Kishon riss sie hinweg. Da stampften die Hufe der Pferde. Die Pferde, die kommen auch nicht mehr aus dem Schlamm raus. Die kommen nicht mehr recht weit. Im entscheidenden Augenblick hat Gott einen Wolkenbruch geschenkt und es war zu Ende mit den Kanaanitern. Verflucht sei Meros, sagt der Bote des Herrn, verflucht seine Bewohner, denn sie sind Jahwe nicht zu Hilfe gekommen. Jahwe zu Hilfe unter den Helden. Das sind die Bewohner von Meros, die haben sich gedrückt. Viele haben sich gedrückt. Die waren viel zu beschäftigt, um sich im Kampf einzusetzen. Aber gesegnet von den Frauen sei Jael, die Frau Ebers des Kenisitas, vor Frauen in Zelten gesegnet. Da war eine Frau, die war wach. Das war schon für die Jael, war das schon ein großes Risiko, was sie hier eingegangen ist. Hier, als dann dieser Sisera kam, oder? Da ins Haus. Jetzt lässt sie den Feldherrn rein. Die Keniter waren ja keine Israeliten. Und der Sisera hat sich gedacht, ich komme, das sind ja auch Heiden, ich gehe schnell da noch hinein, dann erwischen mich die Feinde nicht, oder? Im letzten Moment versteckte sich da in dem Haus dieser Jael. Aber die Jael, die war auf der Seite Israels. Aber eine hilflose Frau gegen einen erfahrenen Feldherrn mit einem großen Hirn, der sehr gut weiß, wie man kämpft. Und sie mit ihrer, was war ihr Beruf? Frauenarbeit, oder? Zelte abbauen, Zelte wieder aufbauen, Zeltpflöcke einschlagen, wieder rausreißen. Damals haben die Frauen das gemacht. Heute machen das die Männer. Aber damals mussten das die Frauen machen. Ja. Die mussten die Zelte, die waren für das Zelt zuständig. Ja. Der Zeltpflock, das war zur Sicherheit für die Wohnung, oder? Und jetzt nimmt sie so einen Pflock und treibt ihn durch das Gehirn des Sisera. Vorher gibt es ihm noch Gutes zu essen, oder? Bitte gib mir Wasser und sie gibt ihm Milch und Rahm und so weiter. Und er kann sich sättigen und stärken. Ja. Ein Zeltpflock, der dient zur Sicherheit. Das ist in der Bibel, kommt es öfters vor. So ein Zeltpflock ist ein Gerät, das macht das Zelt sicher, fest, dann steht es fest. Und der Herr Jesus wird auch mal ein Zeltpflock genannt. In Jesaja 22, Vers 21, lesen wir von so einem Zeltpflock. Vers 23, entschuldige. Aber ich lese den ganzen Abschnitt. Jesaja Kapitel 22, ab Vers 21. Ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand legen und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Hause Juda zum Vater sein und ich werde den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen und er wird öffnen und niemand wird schließen und er wird schließen und niemand wird öffnen. Und ich werde ihn als Pflock einschlagen an einem festen Ort und er wird seinem Vaterhaus zum Thron der Ehre sein. Und man wird die gesamte Herrlichkeit seines Vaterhauses an ihn hängen, die Sprösslinge und die Seitenschoße, alle kleinen Gefäße von den Beckengefäßen bis zu den Kruggefäßen. An jenem Tage, spricht der Herr, wird der Pflock weichen, der eingeschlagen war an einem festen Ort und er wird abgehauen werden und fallen und die Last, die er trug, wird zugrunde gehen, denn Jahwe hat geredet. Hier ist von einem Pflock die Rede, von einem Mann, der ein wichtiger Mann war, dieser Knecht Eliakim, der Sohn Hilkias. Der war zuständig für das Königshaus, also der war der Wächter des Königshauses, des Königspalastes. Und von ihm heißt es, er kriegt den Schlüssel zum Haus Davids. Und er wird öffnen und niemand wird schließen und er wird schließen und niemand wird öffnen. Dieser Mann, Eliakim, hat den Schlüssel und er ist wie ein Pflock, ein Zeltpflock. Später in Offenbarung wird darauf Bezug genommen und da wird gesagt, dass der Herr Jesus ist, der den Schlüssel des Hauses David hat, den Schlüssel des wahren Königshauses Gottes. Und der schließt auf und niemand kann zuschließen und der schließt zu und niemand kann aufschließen. Hier ist also ein kleiner Hinweis schon auf den Herrn Jesus, der wahre Pflock ist und der wahre Schlüssel, der den Schlüssel hat, der die wahre Sicherheit bringt. Eliakim, der Herr wird befestigen, der Herr wird festmachen, alles. Ja, ich denke, wir machen hier Pause und ich habe jetzt ein bisschen überzogen, ich habe das gar nicht gemerkt, machen dann hier dann Fortsetzung nach der Pause. Betet noch einer mit uns.
Amen.